Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter leicht an und trotzdem könnten bald wieder die Geschäfte öffnen. Der Handel, der fordert das. Und der Bundeswirtschaftsminister, der hat einen Plan vorgelegt, wie es gehen könnte, auch bei einer Inzidenz von mehr als 50. Das schauen wir uns gleich an. Und auch nach der Impfung gelten in Alten- und Pflegeheimen weiterhin Besuchseinschränkungen. Mein Name ist Sina Fründrich. Herzlich willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft. Die Matte kommt ab. Seit heute dürfen Friseursalons wieder öffnen, in einigen Ländern auch Blumenläden oder Gartencenter. Es ist die zweite Öffnung nach Schulen und Kitas vergangene Woche. Und viele Einzelhandelsgeschäfte, die erwarten nun, dass sie als nächstes dran sind. Am liebsten schon in einer Woche. Mit Abstand, Zugangsbeschränkungen und vielleicht auch mit einer App, um Kontakte nachzuverfolgen. Am Mittwoch beraten Bund und Länder. Im Vorfeld hat nun auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Vorschläge für eine Öffnung formuliert und darin rückt er unter anderem ab von der 35er-Inzidenz. Öffnungen mit Schnelltests könnten und sollten dann auch bei einer 50er-Inzidenz möglich sein. Volker Fintermer kennt das Papier.
Mitte Februar hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier gleich 40 Verbände eingeladen, um über die möglichen Perspektiven für eine Öffnungsstrategie zu beraten. Kurz darauf haben sich die Wirtschaftsminister der Länder auch mit dieser Frage beschäftigt. Und in der jetzt bekannt gewordenen Zusammenfassung aus dem Wirtschaftsministerium ist die Tendenz eindeutig. Die große Mehrzahl der Verbände und der Wirtschaftsminister der Länder spricht sich nachdrücklich für verantwortliche branchenübergreifende Öffnungsschritte bereits in diesem Monat aus, unter Einschluss von Einzelhandel und der Gastronomie, zumindest im Außenbereich.
Insgesamt ist es so, dass wir alle hoffen, dass es eine Perspektive gibt in den nächsten Wochen, die Mut macht,
hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier Ende vergangener Woche erklärt. Zumal einige Bereiche der Wirtschaft den Lockdown kaum länger durchhalten können, weshalb die staatlichen Hilfen auch nach einem möglichen Ende des landesweiten Lockdowns fortgeführt werden sollen.
Weil es dauern wird, bis alle Unternehmen wieder zu einer Vorkrisenertragslage zurückgefunden haben. Ich bin sicher, dass wir bis zum Juni, wenn die jetzige Regelung ausläuft, eine gute Lösung finden.
Damit einher geht aber die Hoffnung auf eine klare und regional differenzierte Öffnungsperspektive, die sich weniger an den bundesweiten Inzidenzwerten orientieren soll, als vielmehr an den Nachverfolgungskapazitäten der örtlichen Gesundheitsämter sowie der jeweiligen Auslastung der Intensivpflegekapazitäten und angemessenen Schutzkonzepten in den Unternehmen. So sollen beispielsweise auch oberhalb einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern Lockerungen zulässig sein, wenn sie in Verbindung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen im Einzelfall vertretbar sind. Die von den Ministerpräsidenten auf ihrer letzten Konferenz festgehaltene Inzidenz von 35 oder darunter wird aber als Voraussetzung für weitere Öffnungsschritte abgelehnt. Maßgeblich für dieses Votum ist zugleich die Forderung, dass die Verfügbarkeit einer ausreichenden Zahl von Antigen-Schnelltests bzw. Selbsttests den Weg für eine frühere Öffnung auch ermöglichen. Gerade in Bereichen mit häufigen Kundenkontakten sollten deshalb Tests, die nicht älter als 24 Stunden sind, eine zentrale Rolle spielen, sowie datenschutzkonforme Apps zur Kontaktnachverfolgung. Mögliche regionale Ausbrüche sollten im Gegenzug auch durch örtlich und zeitlich begrenzte Lockdowns schnell wieder eingefangen werden. Außerdem fordert die Wirtschaft, auch die Betriebsärzte stärker in eine Teststrategie, aber auch die künftige Impfstrategie einzubinden. Insgesamt dürfe es dabei aber nicht zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Konzepte in den einzelnen Bundesländern kommen.
Einzelhandel und Außengastronomie könnten noch im März öffnen, das schlägt Wirtschaftsminister Peter Altmaier vor. Und über all das konnte ich mit dem Ökonomen Clemens Fuest sprechen, Chef des Münchner IFO-Instituts. Im Moment steigen die Infektionszahlen wieder leicht an. Trotzdem schlägt Altmaier vor, es soll Öffnungen im Einzelhandel noch im März geben. Ist das verantwortbar?
Das wäre nicht verantwortbar, wenn das alles wäre. Also wir sehen, dass die Infektionen wieder ansteigen und dann einfach nur zu öffnen, das wäre falsch, weil wir ohne weitere Maßnahmen direkt in den Lockdown laufen würden. Jetzt hat Herr Altmaier ja nicht vorgeschlagen, einfach zu öffnen, sondern diese Öffnung zu kombinieren, sie zu binden an eine veränderte Teststrategie. Und das ist für mich die zentrale Botschaft seines Papiers, dass wir das Ganze mit Tests verbinden müssen mit besserer Nachverfolgung, die dann dazu führt, wenn das richtig gemacht wird, dass die Inzidenzen durch die Öffnung eben nicht ansteigen. Das ist ein entscheidender Unterschied zu dem, was lange diskutiert wurde. Einfach öffnen, jetzt eben Bindung an Tests und nur dann ist das meines Erachtens verantwortbar.
Und wie kann diese Teststrategie aussehen? DM beispielsweise hat schon angekündigt, ab nächster Woche soll es Selbsttests dann zum Kaufen geben. Supermärkte, andere Discounter prüfen auch, wann sie Selbsttests verkaufen. Ja, wie soll eine umfassende Teststrategie aussehen, die so eine Öffnungsperspektive begleitet?
Also es muss sichergestellt werden, dass diese Tests durchgeführt werden, dass die Daten erfasst werden und dass das Ganze auch dokumentiert wird. Dass man das selbst macht, das ist nicht so einfach. Das ist zwar ein Teil der Strategie, aber wichtiger wäre es, dass man viel mehr Teststationen aufbaut. Also zum Beispiel beim Eingang eines Einkaufszentrums, wer da rein will, wer da einkaufen will, der muss sich eben testen lassen. Da gibt es dann Techniken, dass man einen QR-Code auf sein Handy bekommt. Der hat eine gewisse Laufzeit, zum Beispiel 24 Stunden. Und die positiven Fälle, die werden dann gemeldet ans Gesundheitsamt, inklusive Adressen anonymisiert. Und das hat zwei Vorteile. Man kann einmal in der Tat viele Dinge öffnen und wieder ermöglichen, insbesondere auch Schulen, aber auch Teile des Einzelhandels. Und man findet viel mehr und viel früher Infektionen und kann sie dann aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, man ermöglicht es, dass die Inzidenzzahlen weiter runtergehen, obwohl diese britische ansteckendere Mutante sich verbreitet.
Das klingt jetzt sehr schlüssig. Nur sind wir denn so weit? QR-Codes, App-Übermittlungen ans Gesundheitsamt, dass wir tatsächlich jetzt im März, der Handel fordert ja sogar schon kommende Woche wieder öffnen zu können. Sind wir so weit schon, dass wir da im März Öffnungen sehen können?
Das ist genau die Herausforderung. Also es ist eins, das mal aufzuschreiben und das zu erkennen. Das ist ein wichtiger Fortschritt. Das ist ja eine zentrale Forderung auch der No-Covid-Strategie, die ich mit vorgeschlagen habe. Sie sagt, wir können Öffnungen nur durchführen, wenn wir sie an mehr Tests binden. Und das ist jetzt aufgenommen worden. Das ist positiv. Aber die große Herausforderung ist die Umsetzung vor Ort. In der Tat, man muss das Ganze hinkriegen. Die Techniken sind dafür da. Viele Unternehmen sind ja auch bereit oder Wirtschaftsorganisationen sind bereit, das bereitzustellen. Aber das muss auf die Straße gebracht werden. Dass das alles noch nicht fertig ist, ist nicht schlimm. Herr Altmaier schreibt ja auch eine Forderung der No-Covid-Strategie, dass wir regional differenziert vorgehen. Das heißt, nur dort, wo die Testinfrastruktur vorhanden ist, kann man öffnen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und wir können da nicht bundesweit einheitlich vorgehen, sondern wir müssen das regional differenziert machen. Wer die Tests auf die Straße bringt, der kann öffnen.
Und wenn ich jetzt nochmal nach so einem Zieldatum frage, ist ein 8. März nächste Woche für Sie da realistisch für den Einzelhandel?
Eben nicht flächendeckend, aber dort, wo Tests dann funktionieren, ist das selbstverständlich realistisch. Mhm. Da braucht auch eben auch die Wirtschaft eine klare Ansage der Politik. Ihr könnt öffnen, aber nur, wenn das Testkonzept steht.
Und wie sehen Sie da vielleicht auch noch die Politik in der Pflicht, die Einzelhändler beispielsweise auch dabei zu unterstützen, so eine Infrastruktur aufzubauen? Oder wenn wir auch auf die Unternehmen insgesamt gucken, Finanzminister Olaf Scholz hat am Wochenende auch gefordert, Schnelltests sollen auch verstärkt in Unternehmen stattfinden und durchgeführt werden. Sehen Sie da allein die Unternehmen in der Verantwortung oder braucht es da ja flankierende Maßnahmen politisch?
Also wenn das nur die Unternehmen machen sollen, dann reicht das wohl nicht, obwohl die sich eben als sehr, sehr flexibel schon gezeigt haben und sehr fähig, solche Dinge zu organisieren. Aber es ist klar, der Staat muss daran mitwirken. Es braucht ja einen gesetzlichen Rahmen oder zumindest einen Rahmen in Form von Verordnungen. Und der Staat muss das natürlich unterstützen. Es sind ja zwischendurch auch etwa kostenlose Schnelltests, also vom Staat bereitgestellt und finanzierte Schnelltests gefordert worden. Das sollte man auf jeden Fall ausbauen. Also Staat und Wirtschaft müssen hier sehr eng zusammenarbeiten. Sonst klappt das nicht.
Wenn wir darauf schauen, im Moment sind ja eigentlich erst 3 Selbsttests zugelassen. Da wird sicherlich noch einiges nachkommen. Aber wenn es um die Kapazitäten geht, um die Produktion, Sie hatten ja auch beim Thema Impfstoff staatliche Anreize gefordert. Wie sehen Sie das im Bereich der Schnelltest-Selbsttests?
Bei den Schnelltests sind genug Produktionskapazitäten vorhanden. Es braucht aber ein klares Signal der Politik. Wir verändern unsere Teststrategie endlich. Wir brauchen deutlich mehr Schnelltests und wir nehmen die auch ab. Und wenn diese Abnahmegarantie besteht, dann wird die Industrie auch sehr, sehr schnell die nötigen Tests liefern. Aber in der Tat muss da die Politik die Richtung vorgeben.
Unter dem Strich, glauben Sie, dass wir eine dritte Welle verhindern können?
Ich hoffe es sehr. Die Gefahr, dass wir eine dritte Welle kriegen, ist sehr, sehr groß. Die Frage ist, wie weit schreitet die eben voran? Wie sehr verbreiten sich die Infektionen? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man jetzt wirklich vernünftig ist und Öffnungen eben stärker als bisher geplant an Tests bindet. Und dann kann man zumindest verhindern, dass aus dem Ganzen eine Katastrophe wird und die Krankenhäuser überfüllt werden. Dass die Infektionen jetzt ansteigen werden, ich glaube, das kann man nicht mehr verhindern.
Können Sie sich denn trotzdem noch mal vorstellen, angenommen, diese Teststrategie wird jetzt noch ein bisschen dauern, mit der eine Öffnungsperspektive flankiert werden kann, dass wir gegebenenfalls auch noch mal zurückgehen müssen? Wir haben ja jetzt schon zwei Öffnungen hinter uns. Erst die Schulen, diese Woche Friseure, zum Teil Blumenläden.
Das kann niemand ausschließen. Auch da gilt wieder regional differenziert handeln. Besser messen übrigens auch als bisher die Infektionen. Aber wenn ihr in Regionen, in einzelnen Regionen die Inzidenzen sehr stark hochgehen, dann muss man natürlich auch wieder schließen können. Auch das steht übrigens in dem Papier von Herrn Altmaier.
Das sagt der Ökonom Clemens Fuest. Und zum Thema Schnelltests gibt es einen Vorschlag aus dem Bundesgesundheitsministerium. Der beinhaltet zwei kostenlose Schnelltests pro Woche für jeden, vorgenommen von geschultem Personal. Starttermin allerdings noch unklar. In den Altenheimen ist inzwischen die Mehrheit geimpft, meist auch schon ein zweites Mal. Doch von Normalität sind die Bewohnerinnen und Bewohner noch weit entfernt. Eine Umfrage kommt zu dem Schluss, dass 80% der Menschen in Altenheimen noch immer nur eingeschränkt besucht werden können. Die Schutzvorkehrungen gelten also weiterhin. Wann ist mit Lockerungen zu rechnen? Das wollte meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske wissen. Sie haben nachgefragt, wie stellt sich denn die Lage derzeit da in den Alten- und Pflegeheimen?
Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass 80% im Moment sagen, Besuchsmöglichkeiten seit Impfungen haben sich in Pflegeeinrichtungen nicht verändert. Das geht zurück auf eine Umfrage, an der 1200 Menschen teilgenommen haben. Und zwar ganz überwiegend waren das Angehörige, die also diese Fragen aus eigener Erfahrung beantwortet haben. Und die haben gesagt, in den Einrichtungen, die sie kennen, da haben die Impfungen nicht zu gelockerten Besuchsregeln geführt. Allerdings muss man auch sagen, dass 90% der Befragten gesagt haben, Besuche sind grundsätzlich möglich. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden also nicht vollständig isoliert. Die Besuche erfolgen einfach unter Einschränkungen. Das heißt, fast überall geht ein Besuch nur mit einem negativen Testergebnis. Und oft gibt es eben auch zeitliche Beschränkungen. Das heißt, bestimmte Uhrzeiten, an die man sich halten muss, Anmeldepflichten. Also einfach reinlaufen mit einem negativen Test, das geht nicht.
Warum gelten denn diese Einschränkungen weiterhin, obwohl schon so viele Menschen zweifach geimpft wurden?
Der erste Grund ist tatsächlich ein rechtlicher. Das hängt mit den Landesverordnungen zusammen, die in den Bundesländern gelten. Das ist sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, wenn man sich das anschaut. Beispiel Thüringen. Dort darf nur eine registrierte Besuchsperson pro Tag, pro Bewohnerin oder Bewohner reingehen. In NRW sind es immerhin zwei. Anders sieht es beispielsweise in Sachsen aus. Sachsen macht seinen Alten- und Pflegeheimen gar keine Vorgaben mehr. Das heißt dann allerdings, dass jedes Heim selbst entscheiden muss. Und damit wären wir dann auch beim zweiten Punkt. Die Einrichtungen sind meiner Einschätzung nach insgesamt doch momentan noch sehr vorsichtig. Und das hängt ganz einfach zusammen mit den großen Unsicherheiten, denen sie sich ausgesetzt sehen. Einerseits bei den Impfungen. Sie haben es gesagt, es sind viele geimpft, aber es sind eben nicht alle geimpft. Und das RKI beispielsweise empfiehlt auch die Lockerung von Besuchsregeln erst ab einer Impfquote von 90% 2 Wochen nach der zweiten Impfung. Und das ist dann eben in vielen Einrichtungen doch noch nicht erreicht. Außerdem dann noch das unsichere Pandemiegeschehen, die Frage der Übertragbarkeit trotz Impfung, außerdem die Mutationen. Und vereinzelt hat es ja auch Corona-Infektionen bei Geimpften in Pflegeeinrichtungen gegeben. Und da hat mir so mancher Heimbetreiber gesagt, dass man da auch einfach Sorge hat, sich Infektionen und Todesfälle ja dann doch wieder ins Heim zu holen.
Also da fährt man noch auf Vorsicht. Welche Aussichten bestehen denn jetzt für Pflegeheimbewohnerinnen und deren Angehörige?
Die Gesundheitsministerkonferenz, die soll dazu Empfehlungen vorlegen. Empfehlungen dazu, mit welchem Testkonzept die Besuchsregeln für die Einrichtungen wieder gelockert werden können. Das wurde beschlossen auf dem letzten Bund-Länder-Treffen am 10. Februar. Bis jetzt ist da noch nichts passiert. Die Gesundheitsministerinnen und Minister treffen sich allerdings heute. Und die Pressestelle sagt derzeit, dass man sich bis Mittwoch gedulden soll, wenn Bund und Länder zusammenkommen. Da könnte dann also was Neues dabei rauskommen.
Einordnungen und Informationen waren das von meiner Kollegin Ann-Kathrin Jeske. Bürgergeld statt Arbeitslosengeld 2. Die SPD stellt sich auf für die Bundestagswahl und setzt in ihrem Wahlprogramm auf mehr Sozialstaat, mit einer Kindergrundsicherung etwa. Und sie setzt auch auf mehr Klimaschutz, mit einem Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde. Das sind so die groben Züge und die Details, die kennt Gudula Geuter.
Mit 47 Seiten ungewöhnlich kompakt ist das Programm, das die SPD-Spitze heute im Entwurf vorgelegt hat. Aus der Überschrift Zukunft, Respekt, Europa greift Parteiko-Chefin Saskia Esken den Respekt heraus. Die Bedeutung von Arbeit sei in der Corona-Krise besonders deutlich geworden.
Wir verwandeln diese Erkenntnis der Bedeutung der Arbeit in Politik und sorgen dafür, dass unser Respekt sich in guten Tariflöhnen niederschlägt, in besseren Arbeitsbedingungen, in höheren Mindestlöhnen, in bezahlbaren Wohnungen, aber auch und in guter und moderner Infrastruktur für Mobilität zum Beispiel.
Unter anderem heißt das, der Mindestlohn soll 12 Euro oder mehr betragen. Tarifverträge sollen leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden. Besonderes Gewicht legt der Entwurf auf die Steuerpolitik. Kleine und mittlere Einkommen würden derzeit zu stark belastet. Löhne und Gehälter seien gestiegen, betont der Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Deshalb ist das Wichtigste, was wir erreichen wollen, dass die kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden. Deshalb wollen wir zum Beispiel, dass der heutige Spitzensteuersatz nicht bereits dort erhoben wird, wo das der Fall ist, sondern wir wollen, wie das so schön heißt, eine Rechtsverschiebung erreichen.
Wobei Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans ergänzt.
Was klar sein muss, ist, dass es auf der anderen Seite auch eine Gegenfinanzierung gibt. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, die kann nicht darin bestehen, dass wir Austerität üben, also den Sozialstaat abbauen, auf Investitionen verzichten. Und dazu gehört eben auch ein fairer Ausgleich in ganz oberen Regionen von Vermögen und Einkommen.
Konkret sieht der Entwurf für die 5 einkommensstärksten Prozent einen Aufschlag zur Einkommenssteuer von 3 Prozentpunkten vor. Das soll die betreffen, die mehr als 250.000 Euro bzw. zu zweit 500.000 verdienen. Auf besonders hohe Vermögen soll die Vermögensteuer wieder erhoben werden, in Höhe von 1%, mit Freibeträgen, mit einer Verschonung von Betrieben. Gleichzeitig sollen Unternehmen Managergehälter nur absetzen können, soweit sie das 15-fache des Durchschnitts im Betrieb nicht übersteigen. Auch der Entwurf des Wahlprogramms bekräftigt die Forderung der SPD nach einer Abkehr von Hartz IV. Eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke sollten nicht zur untragbaren Last werden, heißt es. An die Stelle der Grundsicherung soll ein Bürgergeld treten, das unkompliziert zugänglich sein soll. Ein besonderer Fokus liegt beim Klimaschutz. Mit dem Ziel, Deutschland bis 2050 komplett klimaneutral aufzustellen. Bis 2040 müsse dafür der Strom vollständig aus erneuerbaren Energien bezogen werden. Mehr Elektroautos gehören dazu, 15 Millionen Pkw bis 2030. Und wie es schon mehrfach Parteitage beschlossen und gefordert hatten, so sieht auch dieser Entwurf wieder ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern vor. Das, so heißt es auch in diesem Papier, schütze die Umwelt und senke die Unfallzahlen.
Die SPD setzt auf mehr Sozialstaat und mehr Klimaschutz und so geht sie in den Bundestagswahlkampf, Gudula Geuter berichtete. Kommt die Inflation in diesem Jahr zurück? Der Januar, der deutete auf ein Jahr hin. Die Preise haben wieder angezogen, auch weil die Mehrwertsteuersenkung nicht mehr gilt. Und dazu kommt auch die neue CO2-Steuer. Das treibt die Preise. Zugleich aber stehen auf der anderen Seite auch Löhne, die sich zuletzt eher moderat entwickelt haben. Das wirkt dämpfend und die Erwartungen an die Inflationsentwicklung in diesem Jahr sind deswegen auch unterschiedlich. Welche Hinweise nun der Februar gibt, die neuen Daten dazu, die kennt Brigitte Scheutes.
Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen weiter. Nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts sind sie im Februar um 1,3% gegenüber dem Vorjahr geklettert. Das war der zweithöchste Stand seit März vorigen Jahres, als die Inflationsrate bei 1,4% gelegen hatte. Gegenüber Januar zog sie im Februar um 0,7% an.
Der Anstieg im Februar jetzt bei der nationalen Rate, der kommt vor allem durch die gestiegenen Energiepreise. Das Öl ist deutlich teurer geworden auf dem Weltmarkt. Dadurch sind auch die Benzinpreise und die Heizölpreise gestiegen,
sagt Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank. Auch die Preise für Nahrungsmittel kletterten weiter. Der Trend zu einer höheren Inflation dürfte vorerst bleiben, auch wenn die Löhne in den kommenden Monaten wegen der Corona-Krise kaum steigen dürften. Besonders deutlich dürfte sich dieser Trend im zweiten Halbjahr zeigen, sagt Holstein.
Das ist dann der sogenannte Basiseffekt, weil wir eben 2020 in der zweiten Jahreshälfte die tiefere Mehrwertsteuer hatten. Da erwarten wir Raten, die tatsächlich an die 3% gehen in Deutschland. Das ist dann aber Anfang 2022 wieder vorbei. Für den Jahresdurchschnitt 2021 gehen wir von einer Rate von 2,1% aus. Im Moment liegen wir noch drunter, was jetzt die harmonisierte Inflationsrate angeht. Wir werden dann in der zweiten Jahreshälfte deutlich über der 2%-Marke liegen, aber dann 2022 auch wieder drunter.
Daran zweifeln einige Börsianer jedoch, denn Inflation, die war lange Jahre eigentlich nicht vorhanden. Sie wurde sogar schon für tot erklärt. Eine etwas voreilige Einschätzung, glaubt Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg.
Wir sehen einfach, dass wir jetzt mittlerweile uns weiter bewegt haben. Und dementsprechend sollten wir alle sehen, dass die Inflation nicht tot ist. Sie hat geschlafen. Sie wird aber jetzt nicht von 0 auf 100 losrennen, sondern wir werden uns hier wieder daran gewöhnen müssen, dass Inflation da ist. Aber ich sehe noch nicht, dass wir jetzt von dem einen Extrem, nämlich Deflationsängste, wieder in das andere Extrem, Angst vor extrem hoher Inflation, uns bewegen werden.
Die Sorge des Kapitalmarktes ist vor allem, werden die Notenbanken nun schnell reagieren oder werden sie die Märkte weiter fluten? Denn die Zentralbanken streben ja eigentlich eine Preissteigerung von 2% an. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland, beruhigt.
Wir haben steigende Inflationsraten in Europa, in den USA, aber das wird vor allem in Europa ein zeitliches Phänomen sein, weil es halt nur diese sogenannten Sondereffekte sind. Und das wird keine steigende Inflation sein, auf die die Notenbanken reagieren. Denn das ist ja die Angst, die die Kapitalmarktteilnehmer haben. Die Inflationsrate steigt und dann steigen die Notenbanken in den USA und Europa sofort wieder auf die Bremse. Das wird nicht passieren.
In der kommenden Woche dürfte die EZB bei ihrer nächsten Ratssitzung diese Sorgen der Kapitalmärkte in den Blick nehmen.
Im Februar haben sich die Preise um durchschnittlich 1,3% verteuert. Frage jetzt an unseren Börsenreporter Viktor Goitger. Es heißt ja immer, Aktien gelten als Inflationsschutz. Stimmt das eigentlich so?
Also auf lange Sicht stimmt das schon. Wer über die vergangenen 100 Jahre sich die Börsengeschichte anschaut und schaut, was Aktien gebracht haben, dann hat man mit einem weltweiten Aktienkorb pro Jahr so 5,5% Ertrag gebracht, wenn man die Inflation schon rausrechnet. Natürlich nicht in jedem einzelnen Jahr, aber eben im Schnitt. Also ja, Aktien haben auf lange Sicht die Inflation geschlagen. Aber Carsten Jeski hat es im Beitrag ja auch schon gesagt, wenn die Inflation natürlich plötzlich beginnt zu galoppieren, dann können auf kurze Sicht die Notenbanken eingreifen müssen, die Zinsen hochsetzen, dann werden Anleihen für Anleger attraktiver. Und dann sagt mancher Großanleger, ich investiere halt lieber in Anleihen statt in Aktien. Also zwischenzeitlich kann Inflation auch dafür sorgen, dass es an den Aktienmärkten ganz ordentlich rumpelt.
Ja, dann gucken wir mal ganz aktuell heute, wie haben sich denn die Daten auf den Börsenhandel ausgewirkt?
Ja, die meisten Experten hatten mit dieser Inflation von 1,3% einfach schon gerechnet. Also das kam nicht als Schock. Alle hatten damit gerechnet. Deswegen sehen wir den DAX heute deutlich im Plus, 1,7% stärker als noch zu Ende der vergangenen Woche. Aktuell sogar die 14.000-Punkte-Marke geknackt. Der DAX steht kurz vor Handelsende jetzt bei 14.013 Punkten.
In den USA, da wurde der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen. Gibt es Reaktionen darauf?
Das hat der Aktie über Nacht schon einen deutlichen Kurssprung beschert. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, um den es da jetzt geht, der bräuchte ja nur eine Impfung. Das könnte ihn entsprechend beliebt machen, weil man eben nicht zweimal hin muss wie bei anderen Impfstoffen. Inzwischen haben manche Anleger aber auch schon ein paar Gewinne in der Aktie wieder mitgenommen, die Aktie also verkauft. Aktuell ist das Plus bei Johnson & Johnson auf nur noch 1,2% zusammengeschmolzen.
Und der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca, der hat seine Beteiligung am US-Unternehmen Moderna verkauft. Warum trennt man sich da?
Das weiß man nicht so genau. Die Londoner Zeitung Times berichtet, das sei schon zum Anfang der Pandemie passiert, also schon 2020. Knapp 8% an Moderna hatte AstraZeneca davor wohl besessen. Der Wermutstropfen ist, hätte AstraZeneca länger gewartet, dann hätte man für die Anteile an Moderna wahrscheinlich auch deutlich mehr Geld an der Börse bekommen. Das wäre gut gewesen, denn AstraZeneca ist, obwohl sie einen Impfstoff herstellen, interessanterweise an der Börse gar kein Corona-Gewinner. Die verkaufen den Impfstoff wohl ja zum Selbstkostenpreis und das bringt halt keine riesigen Gewinne.
Können wir noch kurz auf die Commerzbank schauen? Die dünnt ihr Auslandsnetz aus. Aus welchen Ländern zieht sie sich zurück?
Unter anderem soll sie sich zurückziehen, wohl aus Luxemburg, Brüssel und Hongkong, nach einem Bericht des Handelsblatt. Das irritiert schon viele, denn die Commerzbank war ja immer die Bank, mit der Mittelständler in die Welt gegangen sind.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro steht bei $1,2057, die Anleihen bei -0,36%, die Durchschnittsrendite und $1,738 für eine Feinunze.
Viktor Goldgar war das mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute nach den Nachrichten. Mein Name ist Sina Fröndrich.